Und ich darf jetzt weitermachen mit meinem Beitrag für diesen Monat. Und zwar geht es darum, dass wir den postduralen oder postpunktionellen Kopfschmerz uns nochmal anschauen. Und als Ärztin in der Anästhesie kenne ich vor allen Dingen eben die postpunktionellen Kopfschmerzen nach zum Beispiel einer versehentlichen Durapunktion bei einem PDK. In ganz seltenen Fällen gibt es das natürlich auch mal nach einer Spinalanästhesie, wenn dann zum Beispiel Liquorfisteln entstehen. Und eines haben diese ganzen Arten von Kopfschmerzen in der Regel aber gemeinsam, und zwar ein Liquor-Unterdrucksyndrom. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen insgesamt das Ganze erläutern und vielleicht auch hinterher nochmal über so ein paar Mythen und Fakten sprechen, die ich euch herausgesucht habe. Zum einen, wann tritt überhaupt ein posturaler Kopfschmerz auf oder postpunktioneller Kopfschmerz? Und zwar nach einer diagnostischen Liquorpunktion, nach einer Anlage von einem PDK mit versehentlicher Durapunktion, nach einer Spinalanästhesie oder idiopathisch bei spontanem Liquorleck oder einer Liquorfistel. Zur Pathophysiologie, da erstmal vorab, das ist insgesamt noch ungeklärt. Es scheint aber, wie in der Anführung schon gesagt, mit diesem Liquorunterdruck assoziiert zu sein. Und wichtig ist zu wissen, dass nicht alle PatientInnen mit einem PDPH, also einem Postural Puncture Headache, dass sie einen niedrigen Liquordruck haben und nicht alle PatientInnen mit einem signifikanten Liquorleck aber überhaupt erst Kopfschmerzen entwickeln. Und da werden drei unterschiedliche Pathomechanismen diskutiert. Es gibt einmal die Annahme, dass durch das Liquorleck es zu einer kompensatorischen Venodilatation und einer Blutvolumenexpansion kommt, wobei die Kopfschmerzen durch die Dehnung der Venen, also venöse Distension, entstehen. Dazu passen auch die bisher gefundenen MRT-Befunde bei diesem Beschwerdebild. Dann gibt es die zweite Annahme, dass durch eine intrakranielle Hypotonie im Zusammenhang mit einem Liquorleck es zu einer Erschlaffung der intrakraniellen Strukturen und einer Dehnung der sensorischen Hirnnerven kommt. Daraus, so die Annahme, sollen sich dann die Schmerzen und Hirnnervenlähmungen auch ergeben, die mitunter da bestehen können. Und in einer Studie mit 7 PatientInnen mit intrakranieller Hypotonie wurde im MRT eine Abwärtsverschiebung des Gehirns festgestellt, die mit Kopfschmerzen einherging und zusammen mit den Kopfschmerzsymptomen dann wieder verschwand. Und zudem kann eine Traktion der oberen Halsnerven mit einer PDPH assoziiert sein. Ich kürze das jetzt ab, damit das nicht immer ganz so lang ist. Die dritte Annahme ist, dass nach einer Lumbalpunktion es zu einer erhöhten kaudalen Compliance am lumbalen Ende des spinalen Liquorraums kommt, was zu einer zusätzlichen intrakraniellen Hypotonie und venösen Dilatation in aufrechter Position führen kann. Und so lässt sich sowohl der orthostatische Kopfschmerz, also der Kopfschmerz im aufrechten Sitzen oder Stehen, erklären, als auch das spinale, aber nicht kranielle oder kraniale Leckstellen orthostatische Kopfschmerzen verursachen. Das weitgehende Fehlen von PDPH bei sehr jungen oder ganz alten Menschen erklären sich die AutorInnen bei dieser Annahme mit der relativen Steifheit des Epiduralraums in den Altersgruppen. Zum Exkurs nochmal, dass wir insgesamt sozusagen immer die Summe der Volumenkomponenten im Hirn haben, die gleich bleiben soll, also die sogenannte Monroe-Kelly-Doktrin, die auch du, Paula, glaube ich, schon mal angesprochen hattest in deinem Beitrag zu Hirnblutungen. Und wenn man sich da mit der Veränderung der Volumenverhältnisse im Kopf beschäftigt, ist es halt einfach gut, sich manche physiologischen Überlegungen zu machen. Und so ist eben diese Hypothese der Monroe-Kelly-Doktrin, die eben besagt, dass die Summe der drei intrakraniellen Volumenkomponenten, also Hirngewebe, Liquor ceris pro spinalis und Blut immer gleich bleiben muss, um den Hirndruck auf einem konstanten Niveau zu halten. Und somit führt dann die Volumenzunahme einer der drei Komponenten, zum Beispiel jetzt bei Blut, was sich im Kopfraum verteilt, oder auch bei einer Raumforderung des Hirngewebes, zu einer Abnahme, gleichförmigen Abnahme einer oder der beiden anderen Komponenten, sofern möglich. Hirngewebe kann natürlich nicht einfach so abnehmen. Genau. Zur Inzidenz und den Risikofaktoren ist es so, dass nach einer Spinalanästhesie es normalerweise in unter 3% zu einer PDPH kommt. Diese Zahlen können aber auch durch Risikofaktoren für das Auftreten von PDPH individuell bis zu einer Zahl von 9% erhöht sein. Nach einer diagnostischen Lumbalpunktion liegen die Zahlen bei circa 11%. Also die Neurologen sind da doch nochmal deutlich mehr dran beteiligt als wir. Welche Risikofaktoren sind für das Auftreten von postpunktionellen Kopfschmerzen bisher beschrieben bzw. diskutiert? Da ist vor allen Dingen erstmal zu nennen junge Frauen, ja, weibliches Geschlecht, eine bestehende Schwangerschaft, vorbeschriebene Kopfschmerzen, also entweder schon mal PDPH gehabt oder auch chronische Kopfschmerzen sind als Risikofaktor durchaus genannt. Eine Altersspanne zwischen 18 und 50 Jahren. Bei Kindern ist die Inzidenz niedriger, was wohl, wie schon gesagt, an den Elastizitätsveränderungen liegt, und ein erniedrigter BMI. Stark erhöhte BMIs haben in der Regel auch mehr Anteil an epiduralem Fettgewebe, so wird es zumindest erklärt, weshalb PDPH dort seltener auftritt. Und möglicherweise ein erniedrigter Eröffnungsdruck bei Lumbalpunktionen und möglicherweise auch das entnommene Liquorvolumen bei Lumbalpunktionen können noch als Risikofaktoren gewertet werden. Dafür gibt es aber nicht so ganz klare Evidenz. Und natürlich gibt es nicht nur patientinnenseitig Risiken, sondern auch auf der stumpfen Seite der Nadel können noch Unterschiede beschrieben werden. Und zwar einmal die Spitze der Nadel kann Einfluss haben. Hier sind Spinalnadeln mit atraumatischer Bleistiftspitze, Whittaker- oder Sprottenadeln anstatt Nadeln mit einer scharfen Spitze, also Quinkenadeln, risikoärmer. Die Größe der Nadel kann auch einen Einfluss haben. Größere Nadeln logischerweise. Scheint das Auftreten von PDPH deutlich vermehrt zu sein. Und sofern eine scharfe bzw. schneidende Quinkenadel verwendet wird, spielt auch die Nadelausrichtung eine Rolle. So soll man mit der Quinkenadel mit dem Schliff parallel zur Längsachse der Wirbelsäule reingehen, damit man eben weniger Gefahr hat. Ich habe euch die Nadeln auch einmal in mühevoller Arbeit aufgemalt, damit man versteht, woher das Ganze kommt. Und warum sozusagen das Loch bei der einen etwas größer ist und bei der anderen vielleicht etwas kleiner.
Nur ist noch sehr, sehr schön geworden.
Vielen Dank. Nur noch mal ein kleiner Hinweis, das Wiedereinführen des Stahlmandrins, nachdem man fertig ist mit der Liquorpunktion, hat wohl in den bisherigen Studien keine Überlegenheit bewiesen, dass PDPH dann weniger auftritt. Zur Prävention. Eine medikamentöse Therapie kann in Einzelfällen sinnvoll sein, aber eine generelle Empfehlung zur medikamentösen Prophylaxe gibt es nicht. In kleineren Studien konnte man zeigen, dass es eine niedrigere Inzidenz gibt bei der Gabe von epiduralem Morphin und intravenösem Cosyntropin. Ich habe das ehrlicherweise noch nie gesehen oder erlebt. Wenn ihr damit Erfahrungen habt, würde ich mich natürlich sehr über Rückmeldungen freuen. Das Ganze wurde gegeben nach versehentlicher Durapunktion in der geburtshilflichen Anästhesie. Onansetron bei der Gabe von 0,15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht konnte bei einigen geburtshilflichen Anästhesien mit Spinalanästhesie und der Verwendung von Quinkenadeln eine niedrigere Rate an PDPH als bei Patientinnen ohne Onansetron gezeigt werden. Hier wurde aber nicht beschrieben, wie man sich das Ganze erklärt. Und dann ein Blood Patch. Auch den kann man prophylaktisch erwägen und er würde sozusagen oder sogar über einen einliegenden PDK verabreicht werden können. Aber das Einführen von einem Blood Patch oder das sozusagen Geben von Blut in den Periduralraum wurde auch hier prophylaktisch eher weniger als wirkliche Prophylaxe angesehen. Wir kommen aber gleich noch dazu, dass das durchaus eine sehr sinnvolle Therapie sein kann. Und jetzt noch der letzte Punkt zur Prophylaxe. Bei einer versehentlichen Durapunktion während einer geburtshilflichen PDK-Anlage kann das Legen von einem intrathekalen Katheter erwogen werden. Das ist auch in der Tat so, aber hier braucht man ganz, ganz besondere Vorsicht, da unbedingt ganz klar gekennzeichnet werden muss, dass das keinesfalls mit einem normalen PDK verwechselt werden darf. Weil im Endeffekt so ein intrathekaler Katheter natürlich auch zur Schmerztherapie theoretisch verwendet werden könnte. Aber man muss eben wissen, in welcher Dosierung man was da reinspritzt. Und auf dem DAC wurde sich da auch in einer Session für ausgesprochen, bei solchen Sonderfällen als Anästhesistin nicht von der Seite von solchen PatientInnen zu weichen. Und ehrlich gesagt, ich würde das auch nicht machen, weil mir da die Gefahr einfach zu groß wäre, dass da irgendjemand sonst wie viel Milliliter gibt in der Annahme, dass das peridural liegt, weil das ja immer das gelbe Ding ist, was da hinten am Rücken und so weiter. Also ihr versteht die Problematik, die so ein intrathekaler Katheter mit sich bringt. Und auch dazu gibt es eben keine ganz generelle Empfehlung, was die prophylaktische Wirkung oder beziehungsweise das Auftreten von einem PDPH wirklich dann minimiert. Und jetzt noch so ein paar Mythen, die nicht zur Prävention beitragen, sich aber wie immer lange, lange, lange in den Köpfen von MedizinerInnen halten. Bettruhe. Verordnete Bettruhe nach einer Durapunktion hat keinen prophylaktischen Effekt gegen das Auftreten von einem PDPH. Bauchbinden, auch da, die Bauchbinde zeigt keinerlei negative Effekte, hat aber auch insgesamt aufgrund der fehlenden Evidenz keine Empfehlung für das Tragen einer Bauchbinde um einen prophylaktischen Effekt gezeigt. Also im Endeffekt auch da, ja, ist immer so ein bisschen fragwürdig, ob man das jetzt wirklich machen sollte.
Was ist denn da die Überlegung dahinter? Also der Effekt, mein Kopf macht das gerade pathophysiologisch das, irgendwie keinen Sinn.
Ist das so wie nach einer Hernie, so ein Bauchgurt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe das noch nie gesehen.
Ich habe das auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es einfach keine Evidenz dafür gibt. Kennen wir das alle nicht. Im Endeffekt soll sich dieser Effekt darauf beziehen, dass durch den erhöhten intraabdominellen Druck sich auch das Ganze auf den Periduralraum überträgt und somit den weiteren Liquor-Austritt minimieren soll. Okay. Und ja, ich glaube, es soll sowas wie ein Bauchgurt sein, aber ich kenne es auch nicht und es hat auch keine Evidenz, also lernen wir es gar nicht kennen. Genau. Und auch hier wieder orales Koffein zeigt keine prophylaktischen Effekte nach einer versehentlichen Durapunktion bei der PDK-Anlage. Und ehrlicherweise, auch in der Therapie gibt es dafür sehr, sehr, sehr dünne Evidenz. Kommen wir aber noch drauf. Symptome. Meistens treten die Symptome spätestens nach so 72 Stunden nach der duralen Punktion auf. Selten wurden auch Fälle nach bis zu 2 Wochen berichtet. Die Symptome sind frontale oder occipitale Kopfschmerzen, die sich durch aufrechtes Sitzen oder Stehen verschlechtern. Und ich kann euch sagen, ich hatte selber mal spinalen Kopfschmerz nach einer Lumbalpunktion. Das ist echt fies. Also du kannst nicht aufrecht stehen, laufen, irgendwas. Das ist wirklich richtig gemein. Übelkeit und Erbrechen kann zusätzlich dabei sein. Nacken- oder Schultersteifigkeit, Schmerzen im unteren Rücken, Schwindel, Sehstörungen wie Diplopie oder verschwommenes Sehen oder auch Photophobie und ein Tinnitus und Hörminderungen sind auch noch als Nebeneffekte des Ganzen oder Nebensymptome genannt. Die meisten PDPH-Symptome verschwinden aber ohne Therapie innerhalb von 1 Woche. Diagnose und Differentialdiagnosen, also insgesamt ist das eine Ausschlussdiagnose. Vor allem bei atypischen Symptomen müssen also andere Ursachen auch unbedingt ausgeschlossen werden. Eine generelle Bildgebung mittels CT oder MRT ist bei typischen Beschwerden nicht zwingend erforderlich, allerdings dann indiziert, wenn andere Ursachen wie zum Beispiel eine zerebrale Sinusthrombose ausgeschlossen werden müssen. Man liegt natürlich mit einem MRT auch auf jeden Fall nicht falsch, was man akut dann in dem Moment macht. Eine erneute diagnostische Lumbalpunktion sollte aufgrund der Gefahr des Aggravierens von Symptomen unbedingt vermieden werden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und differentialdiagnostisch sollte man auf jeden Fall eine Hirnblutung, eine Thrombose oder eine Vaskulopathie sowie eine Meningitis ausschließen, vor allem wenn eine Besserung durch einen durchgeführten Blutpatch zum Beispiel ausbleibt. Als Koinzidenz können natürlich auch sämtliche anderen Formen von Kopfschmerzen auftreten, wie zum Beispiel Migräne oder Spannungskopfschmerzen. Auch das ist natürlich differentialdiagnostisch möglich. Zur Therapie. Nicht immer muss eine Therapie durchgeführt werden. Sofern die PatientInnen aufstehen und sich in aufrechter Position nur mit milden Symptomen bewegen können, kann gegebenenfalls und in enger Rücksprache mit den PatientInnen selbst auf eine Therapie verzichtet werden. Bei milden Symptomen kann auf Bettruhe zur Milderung der Symptome hingewiesen werden, aber auch auf medikamentöse Therapie und ausreichend Flüssigkeitsaufnahme verwiesen werden. Also als sozusagen Symptomkontrolle ist die Bettruhe durchaus möglich, aber eben nicht als Prophylaxe. Zur Medikation. Da werden in der, wir haben keine anästhesiologische Leitlinie dazu, aber eben eine neurologische Leitlinie, die momentan in Überarbeitung ist und eigentlich auch schon abgelaufen. Da wird auch noch das Koffein genannt, sowie auch in einem anästhesiologischen Übersichtsartikel bei Geburtshilflöcher, postpunktioneller Kopfschmerzsymptomatik. Und da ist es so, dass das Koffein durchaus genannt wird. Orale Gaben von Koffein werden häufig bei PDPH eingesetzt. Allerdings ohne ganz belastbare Evidenz dazu zu haben, dass Koffein wirklich wirkt. Es gibt einzelne Hinweise, dass der Schmerzscore in den ersten Stunden nach der Koffeingabe erniedrigt war, aber insgesamt nach 24 Stunden sich dann kein signifikantes Ergebnis mehr gezeigt hat. Es zeigten sich aber auch keine signifikanten Komplikationen. Kave, bei der intravenösen Gabe von Koffein wurden schon mal Grand Mal-Anfälle, also Krampfanfälle beschrieben. Dementsprechend auch da muss man natürlich mit vorsichtig sein. Trotz der mangelhaften Evidenzlage bleibt Koffein in den aktuellen Empfehlungen zur Therapie auf jeden Fall noch erhalten. Analgetika, zum einen gibt es da NSAIRs, Acetaminophen, was man geben kann, oder Kombinationsanalgetika wie Butalbital, Acetaminophen, Koffein und weitere Medikamente, aber auch ohne jeweils Evidenz oder signifikante Evidenz. Gabapentin, Hydrocortison, Theophylline, Neosigmin, Atropin können wohl die Symptomschwere mindern, haben aber auch momentan noch keine Evidenz.
Acetaminophen ist Propofol, oder? Propofol, Paracetamol, oder?
Genau, Paula nickt. Ja. Okay, und kein Benefit zeigte sich in der Tat bei Sumatriptan und Adrenokortikotropenhormonen. Gut, also, wir haben dann im Endeffekt einmal Paracetamol, was wir verwenden, einmal Ibuprofen, was wir verwenden, Koffein, was wir verwenden können. Und das habe ich euch alles in einer Tabelle mit aufgefasst, wo auch die Dosierungen nochmal drinne stehen, die Kontraindikationen, Hinweise zu Schwangerschaft und Stillzeit und auch die Nebenwirkungen, die ihr gerne dem Skript entnehmen könnt, was relativ kurzfristig nach der Folge hochgeladen werden kann. Das würde ich jetzt ungern hier runterrattern, weil ich glaube, dass man das eh sich nicht in einem Podcast gut behalten kann. Genau. Dann zusätzlich Koffein. Theophylline wurde auch nochmal mitgenannt und Gabapentin sowie auch Hydrocortison. Das sind alles Medikamente, die man erwägen kann. Aber wie gesagt, die Evidenzlage, dadurch, dass es einfach insgesamt sehr, sehr wenig Daten dazu gibt, ist einfach nicht sehr gut. Nichtsdestotrotz in den Leitlinien so erwähnt. Sofern diese Maßnahmen nicht ausreichen und Aktivitäten des alltäglichen Lebens nicht mehr möglich sind, sollte frühzeitig ein Blood Patch angeboten werden. Und was ist überhaupt ein Blood Patch? Das ist ein therapeutischer Ansatz, der in vielen Fällen zu einer schnellen Besserung der Symptome führt. Die Erfolgsrate liegt zwischen 65-98% mit ähnlicher Rate für eine zweite Blood Patch Therapie. Habt ihr das schon mal gesehen, wenn eine Frau mit PDPH oder ein Mann irgendwie ein Blood Patch bekommt? Ich habe das erst letztens wieder gesehen und in der Tat, diese Patientin hat wirklich kurz nachdem ungefähr so 12 Milliliter in den Periduralraum gespritzt wurden, gesagt, jetzt ist es besser, schlagartig. Finde ich immer wieder erstaunlich. Also, man macht es so, dass sozusagen ein Blood Patch, eine Eigenblutinjektion in den Epiduralraum der PatientInnen ist, mittels einer erneuten periduralen Punktion. Der erste Punkt ist, dass PatientInnen während der Intervention natürlich immer an Basismonitoring angeschlossen werden und einen gut laufenden IV-Zugang haben sollten, damit, falls irgendwas ist, auf jeden Fall interveniert werden kann. Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Zwei-Personen-Methode, bei der die eine Person mittels der periduralen Punktion erstmal den Epiduralraum aufsucht und eine zweite Person unter absolut sterilen Bedingungen das Blut der Patientin des Patienten abnimmt und dann steril zur Person nach hinten sozusagen reicht, nachdem diese in den Epiduralraum gelangt ist. Es sollten mindestens ungefähr 20 Milliliter Blut steril abgenommen werden, aber eben erst unmittelbar bevor der Epiduralraum auch wirklich durch die zweite Person aufgesucht wurde, weil sonst natürlich das Blut einfach in einer normalen sterilen Spritze gerinnen würde. Dann erfolgt die Injektion von ca. 20 Milliliter Blut in den Periduralraum, wobei man aufhören sollte, weiter Blut zu injizieren, wenn der oder die Patientin über Schmerzen oder Druckgefühl im Rücken klagt und auch zum Teil einfach, wenn die sagen, okay, jetzt fühlt es sich besser an. Ja, in einer Übersichtsarbeit von Peach et al. Wurde das Ganze nochmal untersucht. Da wurden 120 geburtshilflich aufgenommene Frauen mit PDPH entweder mit 15 Milliliter, 20 Milliliter oder 30 Milliliter epiduralem Blut behandelt. Und insgesamt hat man bei 20 Milliliter wohl die beste Rate an Ansprechen gesehen. Bei 30 Milliliter zeigte sich kein besserer Effekt, sodass man gesagt hat, okay, 20 Milliliter scheint sinnvoll zu sein. Der Mechanismus hinter dieser Maßnahme oder der hinter der Maßnahme steckt, ist bisher noch nicht vollständig erforscht. Es scheint aber irgendwie multifaktoriell zu sein. Und zwar zum einen durch die Injektion von Blut wird der Duralsack so komprimiert, dass der Liquordruck relativ erhöht wird. Und zum anderen wird auch diskutiert, dass die Verletzung der Dura durch die Punktion durch das Blut mitunter durch sozusagen eine inflammatorische Reaktion beziehungsweise die Blutgerinnung verschlossen wird, sodass halt kein weiterer Liquor mehr austreten kann. zum Zeitpunkt des Bloodpatches, da gibt es keine klaren Regeln. Wenn man einen Bloodpatch anbieten sollte oder wann man den anbieten sollte, aber es gibt so einige retrospektive Studien, die eine erhöhte Effektivität gezeigt haben, wenn der Bloodpatch so 24 bis 48 Stunden nach der duralen Punktion durchgeführt wurde. Also das ist so ungefähr der Zeitraum. Also nicht Ewigkeiten warten damit. Es sollte dadurch aber bei den Symptomen keine Verzögerung insgesamt erfolgen, wenn man irgendwie noch andere Therapien macht. Genau, die Höhe, also wo punktieren wir überhaupt nochmal für den Bloodpatch? Da ist es relativ klar, dass genau dort, wo auch vorher schon die Dura punktiert wurde, aus Versehen oder eben bei einer Lumbalpunktion extra, dass man dort auch wieder erneut punktieren sollte. Sofern dann mehrere Höhen punktiert wurden, soll man die kaudalste, also die niedrigste Höhe, erneut erwägen für den Patch, weil sich das Blut eher nach oben hin ausbreitet, was ja auch irgendwo Sinn ergibt, weil wir mit der TUI-Nadel ja normalerweise nach oben pieksen. Worauf muss man achten, beziehungsweise gibt es Kontraindikationen? Natürlich müssen wir immer bei eingeschränkter Blutgerinnung darauf achten. Das sind die gleichen Kontraindikationen für eine normale Periduralpunktion auch. Also eingeschränkte Blutgerinnung, Koagulopathien oder Patientinnen unter Antikoagulation, da kann natürlich ein Bloodpatch kontraindiziert sein. Und natürlich auch systemische oder lokale Entzündungen, die eine Kontraindikation darstellen können. Und da wurde auch diskutiert, ob eine bestehende HIV-Infektion das Risiko einer ZNS-Infektion nochmal zusätzlich zeigt. Da gab es keine ganz klare Information zu. Da wäre ich aber wahrscheinlich auch eher etwas zurückhaltend, zumindest bei HIV, was wirklich auch nachweisbar hohe Grenzen hat im Blut. Wie sagt man das auf schlau? Ihr wisst, was ich meine, oder?
Und das Wort, was Dana hier gesucht hat, war Viruslast.
Genau, Komplikationen. Es gibt Patientinnen und Patienten, die Rückenschmerzen nach einem solchen Bloodpatch haben, so in 25-35% der Fälle. Und im Median haben die ungefähr 28 Tage angehalten. Manche erleben auch Temperaturerhöhungen, Nervenwurzelreizungen und selten hat man spinale Subduralhämatome, intrathekale Injektionen und Arachnoiditis, Infektionen inklusive auch subduralen Abszessen, faciale Nervenparesen, spastische Paraparesen oder Cauda-Equina-Syndrom. Eine Anmerkung dazu, die Studie von Lee et al. Oder eine Studie von Lee et al. Zeigte relativ deutlich, dass sowohl die Häufigkeit niedriger als auch der Zeitpunkt eines Bloodpatches später war bei Racial and Ethnic Disparities. Und auch da wieder, Paula schüttelt den Kopf. Ja, ich finde es auch echt krass. Deshalb muss einfach bei unserer Behandlung unbedingt darauf geachtet werden, dass wie immer unabhängig von der Ethnie und anderen Faktoren rein die Klinik das ist, was wir für unsere Entscheidung in Erwägung ziehen und dass wir immer alle PatientInnen gleich gut behandeln. Es ist verrückt, dass wir das immer sagen müssen, aber auch wir sitzen jetzt hier als drei weiße und privilegierte Menschen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass ich es nochmal angesprochen habe.
Ich kriege da direkt schon wieder Blutdruck, wenn ich da an so gängige Ausdrücke denke, von wegen, ach, der hat doch keinen Kopfschmerz, der hat nur Morbus. Ich möchte es nicht aussprechen.
Sag's nicht.
Entschuldigung.
Ganz genau daran habe ich auch gedacht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich das jetzt hier nochmal explizit auch mit Studiendaten belege. Und es ist traurig, ja. Es gibt noch weitere alternative therapeutische Maßnahmen. Sofern eine Eigenblutinjektion nicht möglich ist, stellen auch die Applikation von epiduralem NaCl, ja, da dürfen wir Nudelwasser verwenden, Dextran oder eine CT-gesteuerte Applikation von Fibrinkleber eine Therapiealternative dar. Zum anderen gibt es bilaterale transnasale Sphenopalatinum-Blockaden, die möglich sind. Dafür habe ich euch ein Video mit oder einen Link zu einem Video mit reingepackt. Das ist zwar mit, ich glaube, dänischem Untertitel beziehungsweise dänisch gesprochen, aber man sieht die Durchführung und ich glaube, das ist das, was aussagekräftig ist. Und man kann auch okzipitale Nervenblockaden erwägen. Beide Methoden, also bilaterale transnasale Sphenopalatinum-Blockaden und auch okzipitale Blockaden, sind bisher noch zu wenig erforscht und werden nicht grundsätzlich empfohlen. Letzte Möglichkeit ist die operative neurochirurgische Behandlung mit einem Verschluss des Liquorlecks. Ich habe, damit das ein bisschen mehr Übersicht bekommt, euch nochmal ein kleines Flowchart versucht zu basteln, um das Ganze sozusagen euch ja einen Handlungsstrang mit an die Hand zu geben. Und würde deswegen jetzt auch schon zu meiner Zusammenfassung von diesem insgesamt wenig erforschten Thema kommen. Postpunktionelle Kopfschmerzen sind vor allem bei bestehenden Risikofaktoren, also junge, schlanke Frauen, Kopfschmerzanamnese, Schwangerschaft, zuvor schon beschriebene postpunktionelle Kopfschmerzen, gar nicht so selten. Durch viel Übung bei der periduralen Punktion kann das Auftreten von versehentlichen Duraperforationen minimiert werden. Es müssen relevante und schwerwiegende Differentialdiagnosen ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel zerebrale Sinusthrombosen, eine Hirnblutung, eine Thrombose generell, eine Vaskulopathie oder auch eine Meningitis. Deshalb muss im Zweifel auch eine bildgebende Diagnostik erfolgen. Typische Symptome sind frontale oder okzipitale Kopfschmerzen, die sich durch aufrechtes Sitzen oder Stehen verschlechtern, Übelkeit und oder Erbrechen, Nacken und oder Schultersteifigkeit und Schmerzen im unteren Rücken. Zur Therapie, es sollte frühzeitig ein Bloodpatch angeboten werden. Medikamentös sind NSAIs möglich und es kann Koffein erwogen werden. Die Evidenzlage für die Gabe von Koffein, NSAIDs und weiteren Koanalgetika wie Gabapentin oder Hydrocortison ist bisher aber unzureichend. Weitere therapeutische Optionen sind die Applikation von epiduralem NaCl, Dextran oder eine CT-gesteuerte Applikation von Fibrinkleber, die schon angesprochene bilaterale transnasale Sphenopalatinumblockade, occipitale Nervenblockaden oder die Neurochirurgie. Auch hier ist die Evidenzlage insgesamt unzureichend. Wichtig ist vor allen Dingen aber ein Follow-up und sich zu kümmern, also Informationsweitergabe an Stationen und weitere Behandelnde und vor allen Dingen auch eine Nennung in dem Brief an den Hausarzt. Ja, das war mein anästhesiologisches Thema für diesen Monat. Ich bin gespannt auf eure Anmerkung.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe es jetzt einmal mitbekommen in meinem PJ-Haus. Da gab es eine dann nicht mehr Schwangere, die das Problem betraf. Und da war dann das Problem, dass sie deswegen noch stationär bleiben musste und die geburtshilfliche Behandlung aber schon abgeschlossen war. Und dann, Überraschung, Überraschung, die Entbindungsstation wollte sie nicht mehr, weil sie hat ja kein geburtshilfliches Problem mehr gehabt. So anästhesiologische Normalstationsbetten, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wie wird das bei euch gehandhabt?
Bei uns bleiben die in der Tat immer noch geburtshilflich. Also, und ehrlicherweise finde ich, ist das wahrscheinlich auch das gängigste Prozedere, gerade bei den geburtshilflichen Frauen, weil am Ende haben sie ja die Spinal, beziehungsweise, also bei den Neurologen bleiben sie natürlich neurologisch und wenn es jetzt irgendwie was Anästhesiologisches ist und sie ein PDK bekommen haben, dann bleiben sie bei der Fachabteilung, von der sie auch aufgenommen wurden und weshalb sie überhaupt den PDK bekommen haben. So würde ich das persönlich jetzt bei uns als gängige Praxis bezeichnen. Hab das noch nicht erlebt, dass die jetzt sagen, ja, ich schmeiß jetzt die Patientin raus.
Was ich ganz abgefahren fand, ich arbeite ja aktuell noch in einem Haus ohne Geburtshilfe. Und deswegen kommt es da tatsächlich auch einfach, glaube ich, nicht so häufig vor. Und ich hatte neulich bei mir aber auf Intensiv einen Patienten mit dem Vollbild eines postpunktionalen Kopfschmerzes. Aber das war ein Patient, der eine EVD bekommen hatte, im Rahmen von seiner ICB, aber so ein bisschen delirant rödelig war und nicht verstanden hat, war vor allem einfach ultimativ vergesslich. Der hatte halt kein Kurzzeitgedächtnis mehr in dem Moment und hat einfach ständig vergessen, dass er nicht aufstehen darf und ist natürlich dann mit offener EVD aufgestanden. Scheiße. Und es ist halt, also ich meine, es ist alles gut gegangen, dem Patienten geht's gut und so, aber ich fand's halt einfach, also ich wollte nur nochmal sagen, was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, wenn jemand diese klassischen Symptome hat und da irgendjemand wo auch immer in den Liquorraum reingepiekt hat, dann denkt daran, weil für mich war das halt, ich habe das noch nie gesehen vorher. Man lernt es ja dann irgendwie im Studium mal und für mich war das völlig klar, was das Problem dieses Patienten ist in dem Moment, weil das einfach so charakteristisch war und meine Intensivpflege zum Beispiel war völlig perplex darüber, weil die das natürlich noch nie gehört hatten, weil wir das bei uns einfach nie haben sonst. Und genau, deswegen wollte ich einfach nur nochmal sagen, egal wo in den Liquorraum reingestochen wird, kann das halt passieren und denkt da einfach dran.
Wichtiger Hinweis, auf jeden Fall.